MKR, das Magazin. Alles rund um Kirche, Glaube und mehr aus dem Erzbistum München und Freising.
Heute mit Lydia Jäger.
Die einen haben den traditionellen mit Schoki drin, andere ganz tolle selbstgebastelte von der Mama oder vom Schatz. Ja, und bei Kindern, da gibt's ja unzählige Varianten, zum Beispiel mit Spielzeug. Der Adventskalender, der steht bei den meisten jetzt schon zu Hause. Jeden Tag hat man dann wieder was, worauf man sich freuen kann. In Erding gibt's auch einen. Und zwar mit 24 Live-Veranstaltungen, organisiert vom Katholischen Bildungswerk.
Wir haben Lieder in der Kreismusikschule, wo man weihnachtlich schon eingestimmt wird. Dann gibt's die Weihnachtsgeschichte von Ludwig Thoma in Neuching. Wunderschöne Veranstaltung im Franz-Xaver-Stahl-Museum. Wir sind im Heilig-Geist-Kirchel, wo es ein Hafenkonzert gibt. In der Stadtbücherei gibt's lustige Geschichten. Also es sind bunte, kleine, lustige Sachen. Es gibt Stadtführungen.
Carina Dollberger ist mit im Team, das den Erdinger Adventskalender auf die Beine stellt. Schon zum 11. Mal gibt es 24 schöne Ideen, verschiedenste Veranstaltungen, täglich eine halbe Stunde für jeden.
Also wenn es einen reinpasst und man sagt, das interessiert mich heute, ist jeder herzlich willkommen. Und was ich betonen möchte, auch es ist auch was für Familien. Es sind wunderschöne, ruhige oder auch besinnliche und lustige Türchen auch, wo man auch gern mal mit Kindern, also auch Oma, Opa mit den Enkelkindern kommen kann. Ja, also relativ unkompliziert.
Und genau das soll es sein. Eine kleine Auszeit, um gemeinsam mit anderen die Wartezeit im Advent bewusst zu gestalten. Als Leiterin des Franz-Xaver-Stahl-Museums in Erding ist Heike Kronzeder auch mit dabei bei der Organisation und mit Veranstaltungen.
Ganz wichtig ist, dass möglichst viele junge, ältere Damen und Herren, Alleinstehende mitmachen können. Das Zusammenkommen ist ganz, ganz wichtig. Alles, was einen Advent schön macht, für eine halbe Stunde jeden Tag, wollen wir anbieten.
Dazu gehören adventliches Brauchtum genauso wie musikalische Angebote oder auch mal eine besondere Kirchenführung in Altenerding.
Der zertifizierte Kirchenführer Christian Numberger wird in Vorgriff des Jubiläums der Kirche eine wunderbare Kirchenführung abhalten. Die Kirche ist ein Highlight, ein Juwel des Rokoko mit einer Besonderheit in der Ausstattung einer Schiffskanzel. Davon gibt es nur 110 in Mitteleuropa.
Und so lernt man im Advent auch gleich seine Stadt ganz neu kennen. Ein Beitrag zum Erdinger Kulturleben ist der Erdinger Adventskalender und er soll noch mehr sein, wünscht sich der Leiter des Bildungswerks Hans-Otto Seitschek.
So wie es beim Adventskranz auch immer heller wird auf Weihnachten zu, da wird es eben auch in den Herzen der Menschen heller, wenn die da an jedem Tag teilnehmen und ein kleines Kerzchen für sich im Herzen entzünden können. Und das ist das, was wir wollen, dass sich die Menschen freuen dürfen, auf Weihnachten zugehen können und es in den Herzen hell wird.
Jeden Tag öffnet sich beim Erdinger Adventskalender ein neues Türchen, findet eine neue Aktion statt. Los geht's am Freitag mit der Eröffnung im Franz-Xaver-Stahl-Museum. Maria Ertl fürs MKR.
Der letzte Sonntag vor der Adventszeit, der war ja gestern. Das ist der Christkönigstag, das Ende des Kirchenjahres. Für Pfarrer Schießler in diesem Jahr ein ganz besonderer Tag.
Schießlers Woche.
Hier spricht der Pfarrer. Ich weiß es eigentlich nur vom Hörensagen, was für ein beeindruckendes Fest dieser Christkönigssonntag, der letzte Sonntag im Kirchenjahr, eine Woche vor Beginn des neuen Advents gewesen sein muss. Geboren bin ich 1960. Ich habe auch noch, Gott sei Dank, die fetten Jahre in unserer Kirche erleben dürfen. Das heißt, volle Kirche und Gottesdienste. Eine unglaublich vielfältige Jugendarbeit in den Gemeinden. Und ein kirchliches Gemeindeleben mitten in der Großstadt, das alle Altersgruppen umfasste. Personalmangel, das war damals nicht das beherrschende Thema. Wir hatten Pfarrer, Kapläne und Mitarbeiter, gab es überall. Das Glaubensleben war bombastisch und unspektakulär zugleich. Man orientierte sich am Kalender, feierte die Feste und die geprägten Zeiten im Jahr. Am Sonntag musste man nicht zur Kirche, man ging einfach. Warum? Weil alle gingen. Die Pfarrei war ein Treffen und sich treffen lassen für jeden von uns. Wenn man ein Bub und halbwegs interessiert ist, ist man selbstverständlich auch Ministrant geworden. Und die Kirche konnte sich noch sehr früh für eventuelle Kandidaten für einen kirchlichen Beruf interessieren. Eine eigene Arbeitsstelle für kirchliche Berufe, also vom Mesner bis zum Papst gilt es, hielt stets Ausschau nach möglichen jungen Männern. So wie mich, die vielleicht aufsteigen wollten auf diesen Kirchenzug. Ach so, Missbrauch, ja, den gab's natürlich, aber es wurde nicht thematisiert. Heute würde man sagen, dieses unzählige Vertuschungsgebaren, das man aufgedeckt hat, hat wirklich perfekt funktioniert. Und es ist einfach in unserer kirchlichen Umgebung auch nichts passiert. Ich darf sagen, ich hatte in allem Glück. Es war alles nur einfach perfekt. Was natürlich in keiner Weise das Unrecht, das an deren Stelle und an anderen Orten geschah, nicht mindern darf und soll. Für uns war die Kirche, die Ortsgemeinde, für uns waren die Menschen, die sie betrieben und unterhielten, der beste Nährboden, den es gab, um vernünftig, anständig, kreativ begleitet und vor allem voller Lebensfreude erwachsen zu werden. Erst später habe ich Bilder vom Christkönigsfest vor dieser Zeit gesehen, aus der Weimarer Republik und der Zeit des Nationalsozialismus, wo die Christkönigsverehrung bei der katholischen Jugend eine ganz große Rolle spielte. Entgegen dem Führerkult der säkularen Gesellschaft in den 1930er Jahren setzten junge Katholiken mit Prozessionen und Fahnen und Feiern ein Zeichen gegen die Ideologie des Nationalsozialismus. Es gab einen eigenen Bekenntnissonntag mit Gottesdiensten und Fahnenabordnungen und festlichen Uniformen. So bekannten sie sich zu ihrer Zugehörigkeit zu Jesus Christus, ihrer eigentlichen und wahren Alternative. Und boten auf diese Weise ein Zeichen gegen die diktatorische, faschistoide Vereinskultur des NS-Regimes. Als die Nationalsozialisten das Reichssportfest auf diesen Termin legten, ihres Bekenntnissonntags, mussten die Jugendverbände ausweichen. Sie wählten stattdessen den letzten Sonntag im Oktober als Termin für ihren Bekenntnissonntag und somit für den Christkönigssonntag. Die Kirchen waren brechend voll und ein Jugendkaplan hielt markige Reden, die Christus als den eigentlichen, absoluten König der Welt vorstellten. Bildhaft thront zudem dieser Christus als Weltenrichter riesengroß über dem Altar und verfolgte die Gläubigen mit seinen alles durchdringenden Augen bis zum letzten Winkel des Gotteshauses. Für manche reichte es sogar bis in den Schlaf. Heute sind die Kirchen vielerorts leer geworden, auch seit Corona. Kapläne gibt's auch kaum mehr, markige Predigten sind out und Christus, so scheint es, hat seinen Königstitel selber aufgegeben. Heute sind wir nüchterner geworden. Wir versuchen heute deutlicher als noch vielleicht vor jeder anderen Generation, uns auf den Ursprung zu besinnen, uns wieder die Quellen des Evangeliums zu erschließen. Und die, die offen sind für Reformen der Kirche, müssen sich von Bischöfen, die darin eine bewusste Kirchenspaltung erkennen wollen, anhören, dass sie doch zuerst sich zu Christus bekennen und nicht ständig Strukturreformen einklagen sollen. Das Christkönigsfest ist ein sogenanntes Ideenfest. Und es wurde anlässlich des Heiligen Jahres 1925 zur 1600-Jahrfeier des Konzils von Nicäa 325 eingesetzt. Wenige Jahre nach dem Untergang von König und Kaiserreichen, mit dem Ende des Ersten Weltkrieges, etwa in Deutschland, Österreich, Ungarn und Russland. Das heißt, man feierte das christliche Glaubensbekenntnis und gab ein Statement damit ab, dass es also doch stimmt und kein einziges irdisches Reich, und wenn es noch so oft tausendjährig sein soll, größer und wichtiger sein kann als Gottes Reich. Von daher kann man den Einsatz und die Bedeutung dieses Festes gerade in der nachfolgenden Zeit des NS-Regimes regelrecht spüren. Nein, ich muss diese Zeiten und ihre Formen nicht neu fassen können, damit ich die Antwort der Kirche darauf Wirklichkeit werden lassen kann. Aber etwas von diesem öffentlichen, starken und unüberwindlichen Zeugnis der Christen, das würde ich mir heute eben auch wünschen. Wir schließen ein ganzes Kirchenjahr ab, haben wieder alles mit Christus gefeiert, von der Geburt über den Tod bis hin zur Auferstehung und Geistsendung. Wir haben unser Leben gefeiert mit allen Höhen, Tiefen, von unzähligen Taufen bis zu schrecklichen Todesfällen. Alles haben wir gemeinsam mit Christus und als Kirche gemacht. Heute ist Zahltag, denke ich mir an diesem letzten Sonntag, wie ich vor meiner Gemeinde stehe. Ein bisschen mehr Euphorie, mehr Schwung, mehr Leidenschaft, das wäre schon toll. Wie sonst wollten wir denn die Menschen sonst noch erreichen und beeindrucken? Ich muss mich ja nicht gleich einem Schreckensregime entgegenstellen, wie es die jungen Leute im Dritten Reich damals mutig getan haben. Wobei, genügend schreckliche Anlässe in dieser Welt gäbe es ohne Zweifel. Sie sollte man eigentlich andauernd an den Pranger stellen. Aber nur ein wenig mehr Lust auf Großes, Stolz auf unseren Glauben, nicht Hochmut, sondern ehrlichen, frohen und sich ausbreitenden Stolz, der da hinausruft und zeigt, ja, ich bin froh, ich bin glücklich, ein Christ zu sein in dieser Welt. Ja, und nächsten Sonntag fangen wir dann wieder von neuem an. Und ein neues Kirchenjahr beginnt. In diesem Sinne, a gutes Neues, a gute Woche und eine schöne Adventszeit. Euer Pfarrer Schießler.
Das war eine neue Folge von Schießlers Woche von und mit Pfarrer Rainer Maria Schießler. Ein Podcast, den Sie jederzeit auf münchner-kirchenradio.de und allen bekannten Streamingdiensten nochmal anhören und abonnieren können. Er ist nicht nur unser Bistumspatron, sondern auch der Stadtpatron von Freising, der heilige Korbinian. Vor 1300 Jahren kam er hier bei uns an. Und das wird gefeiert. In diesem Jahr war das Korbiniansfest am Freisinger Domberg der Auftakt zu einem ganzen Jubiläumsjahr, das die Stadt und das gesamte Erzbistum mit vielen Veranstaltungen feiern werden. Meine Kollegin Maria Ertl war am Samstag beim Korbiniansfest dabei.
Wie immer war der Freisinger Dom gefüllt, der Festgottesdienst und die Vesper am Korbiniansfest haben einfach Tradition. Aus allen Ecken des Erzbistums waren Gläubige, Geistliche genauso wie pastorale Mitarbeiter angereist, um mitzufeiern. Es war der Auftakt zum Jubiläumsjahr, auf das sich auch Kardinal Reinhard Marx als Nachfolger des heiligen Korbinians sehr freut.
Ich glaube, gerade in unserer Zeit der Beschleunigung, wo so viel alles so schnell läuft, brauchen wir Momente des Innehaltens und brauchen wir auch Institutionen und Gemeinschaften, die mal sagen, mal Pause, Unterbrechung, denk mal nach, woher kommen wir und wohin wollen wir. Und ein solches Jubiläumsjahr, 1300 Jahre ist es her, dass der Korbinian hier angekommen ist, kann eine Gelegenheit sein, sich nochmal zu vergewissern, zu feiern, aber auch neue Wege zu gehen und aus den 1300 Jahren auch Schlussfolgerungen zu ziehen.
Innehalten und Gemeinschaft leben, das soll mit dem Programm für das Festjahr das gesamte Erzbistum prägen. Verantwortlich für die Gestaltung ist unter anderem Pastoralreferentin Theresia Reischl. Für sie ist der Heilige, der vor 1300 Jahren am Domberg ankam, heute noch genauso ein Vorbild und er begleitet sie seit ihrer Jugend.
Ich war bei Jugendkorbinian viele, viele Jahre dabei. Und jetzt, wo ich mich mit dem Bistumsjubiläum im heiligen Korbinian beschäftige, merke ich, was für ein wahnsinniger Pragmatiker der war. Der hat die Situationen, so wie sie ihm gegeben worden sind, genommen und hat dann einfach der Situation geschuldet entschieden. Der Bär frisst das Pferd, gut, dann muss halt der Bär das Gepäck tragen. Ich wäre zwar gern Eremit, die anderen finden es auch toll, wollen auch Eremiten werden, dann gründe ich halt eine Gemeinschaft. Und dieser Pragmatismus gefällt mir, dieses die Herausforderung annehmen und mit großem Gottvertrauen unterwegs sein.
Gemeinsam unterwegs war man auch am Domberg zwischen Festgottesdienst und Vesper. Nach dem traditionellen Mittagessen in der Aula fanden erstmals Workshops statt. Von einer Stadtführung auf den Spuren des Heiligen bis zu Korbiniansführungen im Diözesanmuseum oder im Dom. Immer darauf ausgerichtet, dass die Besucher möglichst viel auch in ihre Heimatpfarreien mitnehmen, erklärt Domführerin Esther Zellmer.
Die Idee hinter der Führung war, keine klassische kunsthistorische Führung zu machen, sondern eher eine Führung, wie ich sie auch sonst mit Kindern und Jugendlichen hier im Freisinger Dom mache, um den Teilnehmerinnen eine Vorstellung zu geben, wie man vielleicht auch in dem Verein Kindern und Jugendlichen Kirchen heute vermitteln kann.
Denn möglichst facettenreich will man das Motto des Festjahres Glauben, Leben, Feiern. Eine Chance findet auch der Diözesanratsvorsitzende Armin Schalk.
Dass wir über das Leben unseres Glaubens und die Orientierung hin zu unserem Glauben uns wieder besser zurechtfinden, dass wir quasi einen persönlichen Kompass finden in unserem Leben, das geprägt ist durch sehr viele Informationen, die auf uns einströmen. Und dort immer das Falsche von dem Richtigen zu sortieren, ist eine ganz große Aufgabe. Und da hoffe ich und wünsche ich mir, dass wir dort wieder mehr Halt, mehr Orientierung finden und damit auch mehr Freude an unserem Leben finden.
Gemeinschaft im Glauben zu leben, nicht nur innerhalb der Kirchenmauern. Glaube wieder in den Alltag einzubringen, das ist das Ziel des Korbiniansjahres und ein Wunsch oder eine Hoffnung vieler Gläubiger, wie auch von Barbara.
Man bringt den Leuten wieder den Glauben A näher, B aber auch dass die Leute merken, dass es mehr miteinander geht oder nur geht, wenn man miteinander zusammenarbeitet. Und dieses Miteinander, was jetzt hier auch alles so geplant ist, das würde ich mir in Zukunft auch für Freising und die Welt eigentlich wünschen.
1300 Jahre Korbinian. Der Bistumspatron wird ein Jahr groß gefeiert werden, gemeinsam mit der Stadt Freising und über die Stadtgrenzen hinaus. Das Korbiniansfest war dazu ein gelungener Auftakt. Maria Ertl fürs MKR.
Eine neue Woche liegt vor uns. Vielleicht gibt's da ja was, worauf Sie sich ganz besonders freuen. Vielleicht der erste Glühwein draußen im Schnee. Was in der vergangenen Woche das Highlight von meiner Kollegin Katrin Schreiber war, das hören Sie jetzt.
Das Highlight der Woche.
Hallo, ich bin Katrin Schreiber, Moderatorin und Redakteurin beim Münchner Kirchenradio. Und mein Highlight der vergangenen Woche war der Pumuckl. Ich war am Samstag mit meinem 4-jährigen Sohn im Kinderkino, in diesem wunderbaren kleinen alten Kino in der Max-Vorstadt hier in München, wo es genau einen Saal gibt und auch nur einen Mitarbeiter. Und es war ein ganz zauberhafter Vormittag. Schon lange habe ich nicht mehr so im Kino gelacht. Die Neuverfilmung der alten Pumuckl-Geschichten von Elis Kaut ist absolut gelungen. Die Macher rund um den Regisseur Markus Rosenmüller sind ganz nah am Original geblieben. Der kleine Kobold sieht aus wie damals und dank moderner Computertechnik hat er auch genau die gleiche Stimme. Er treibt seinen Schabernack so süß, dass man sofort auch einen Kobold zu Hause haben möchte. Für die kleine Freundin meines Sohnes war es der erste Kinobesuch und es war so schön zu beobachten, wie sie gebannt und mit großen Augen alles verfolgt hat und wie sich die beiden gegenseitig erklärt haben, was gerade auf der Leinwand passiert. Mein Kleiner war ganz offensichtlich beim Verlassen des Saals noch nicht wieder ganz in der richtigen Welt angekommen. Und auch mir hat diese kurze, magische Auszeit richtig gut getan.
Vielen Dank, dass Sie sich unseren Podcast MKR, das Magazin des Münchner Kirchenradios, angehört haben. Wir freuen uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren und in der Podcast-App Ihrer Wahl bewerten. Am liebsten natürlich mit 5 Sternen. Wir haben auch noch viele andere schöne Podcasts. Diese finden Sie unter münchnerkirchenradio.de und überall, wo es Podcasts gibt. MKR, wir machen Ihren Podcast.
MKR, mehr Tiefgang für den Süden.